Willkommen bei der ersten Folge des Podcasts Faustregel. In dem ersten Artikel geht es um Reiselyrik durch die Epochen. Die Faustregel könnte sein: Vergiss niemals, die Epoche tatsächlich auf das Gedicht zu beziehen. Denn allgemeines Rumschwafeln kommt im Unterricht und natürlich auch in den Klausuren nicht gut an. Herzlich willkommen zu Faustregel, dem Schulpodcast von Netzlehrer Bob Blume. Zum Artikel. Das Thema der Lyrik ab dem Abitur 2020 heißt in Baden-Württemberg Reiselyrik vom Sturm und Drang bis zur Gegenwart. In NRW ist der Zeitraum größer. Dort heißt es unterwegs sein, Lyrik vom Barock zur Gegenwart. Für individuelles Arbeiten gibt es Arbeitsblätter für Schülerinnen und Schüler, die über den Blog erhältlich sind. Damit sind jene Epochen klar definiert, die beim Gedichtvergleich sowohl in den Vorklausuren als auch im Abitur von Bedeutung sind. Neben den Motiven und den Merkmalen spielen die Epochen in den Interpretationen der Reiselyrik eine entscheidende Rolle. An dieser Stelle folgt ein kurzer Überblick, inwiefern das Reisen innerhalb der Epoche bedeutend ist. Epochen beim Gedichtvergleich. Zunächst einmal zur Frage, an welcher Stelle Epochen beim Gedichtvergleich stehen und was eine gute Einordnung ist. Oftmals ist die Einordnung in die Epoche ein einzelner Satz. Ein solcher bietet so gut wie keine Erkenntnis. Auf der anderen Seite ist es schwierig, rein aus einem Text eines unbekannten Autors die Epoche zu ermitteln. Fundamental wichtig sind damit zwei verschiedene Aspekte. Zum einen die ungefähre Zeitspanne der Epoche. Zwar gibt es Zeiten, in denen drei Epochen gleichzeitig zutreffen könnten, aber selbst eine problematische Einordnung bietet eine Diskussionsgrundlage, meist am Schluss der Interpretation. Hier kann die Analyse des Gedichtes auf die Epoche bezogen werden. Hier kann diskutiert werden, inwiefern das Gedicht typisch für die Epoche ist oder sogar, inwiefern die unterschiedlichen Zeiten der Veröffentlichung unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Reisen werfen. Daraus ergibt sich der zweite Aspekt. Die Merkmale der Epoche, die unbedingt in Bezug auf konkrete Texte gelernt werden sollten. Dafür bietet dieser Text einen Impuls, wenngleich er eine weitere Beschäftigung nicht ersetzen kann und soll. Epochen und Reisen. Menschen reisen aus unterschiedlichen Gründen. Aus diesem Grund haben Gedichte über das Reisen nicht nur unterschiedliche Motive, sondern sind geprägt von der Motivation, der Art und dem Grund der Reise. Dies ist freilich nicht für jede Epoche gleich, jedoch lassen sich grundlegende Aspekte festhalten. Während wir beispielsweise im Sturm und Drang die Reise oftmals als Weg der Reflexion des Autors über sich selbst erfahren, der seinen Genius durch die formsprengende Kraft des eigenen Geistes unter Beweis stellt, kann die Reise im Vormärz unter politischen Zwängen stehen und eben ein extern herbeigeführtes Ereignis sein. Das bedeutet nicht, dass jedes Gedicht die Reise hinsichtlich eines epochalen Fluchtpunkts beschreibt. Andererseits ist jedoch Mittel und Zweck zu bestimmten Zeiten gerade für das Reisen von Bedeutung, denn ein für die Gedankenlyrik zentrales Motiv wie die Natur kann gehend schlicht anders wahrgenommen werden als in der Kutsche oder gar mit der Eisenbahn. Insofern ist die epochale Einordnung und das Wissen über den geschichtlichen Hintergrund einer Epoche auch immer eine Bedeutungsdimension, die sich auf das Reisen beziehen lässt. Der Reisebericht als besondere Form. Reiselyrik ist keine wissenschaftlich abgegrenzte Form, die zentrale Merkmale hat. Zwar können aus dem vielfältigen Fundus allgemeine Aspekte herausgearbeitet werden, aber Reiselyrik kann nicht als lyrische Form definiert werden. Anders ist das beim Reisebericht. Über den Reisebericht als eine besondere Form des Erzählens heißt es im Sachlexikon Literatur: Den Kernbestand der Gattung bildet der Reisebericht im engeren Sinne, der eine reale Reise beschreibt und Authentizitätsanspruch erhebt. Weiter heißt es, es gehe um die darstellende Bezugnahme auf den sozialen Vorgang des Reisens. Diese sehr kurzen Anmerkungen sind in Abgrenzung zur Reiselyrik deshalb interessant, weil sich hier sowohl Unterscheidungen als auch verbindende Elemente zeigen. So bieten viele Gedichte zwar eine darstellende Bezugnahme, durch die formale Unterschiede eines poetisch aufgeladenen Textes geht es jedoch nicht um Authentizität, sondern um die Verdichtung des jeweiligen Eindrucks, den die Reise für den Wahrnehmenden bereithält oder hielt. Auch hat Reiselyrik im Gegensatz zum Reisebericht keinen Anspruch auf Informationsvermittlung, sondern hält die Andersartigkeit der Eindrücke allenfalls als Nebenprodukt für den neugierigen Leser bereit. Das Reisen in den verschiedenen Literaturepochen. Anmerkung: Wie immer sind Skizzen dieser Art vor allem dann für das eigene Lernen geeignet, wenn man schon selbst über die jeweiligen Themen gelesen hat. Wenn die Übersichten das Einzige sind, was man zum Thema liest, bleibt es Stückwerk. Außerdem sind die Angaben ohne Gewähr. Barock, 1600 bis 1720. Wenn es in der Schule um den Barock geht, ist der Fokus oftmals ein anderer als die Reise. Zwar ist der abenteuerliche Simplicissimus Teutsch als der erste Abenteuerroman und als das wichtigste Prosawerk des Barocks in deutscher Sprache bekannt, aber thematisch geht es bei der Betrachtung der Epoche oftmals um Motive. Carpe diem, Memento mori und all jene sich auf den Dreißigjährigen Krieg beziehenden thematischen Einheiten, die den Schrecken dieser Zeit ausdrücken, sind hier zu nennen. Doch schon die Tatsache, dass der Abenteuerroman zu den bekanntesten Texten gehört, lässt aufhorchen. Denn sowohl der Entdeckungsdrang, der sich hier verbirgt, als auch die Tatsache, dass der Krieg selbst die Menschen dazu brachte, oftmals die Orte zu wechseln, lässt das Reisen als wichtige Tätigkeit erscheinen. Die Reise ist hier aber weniger eine, deren Ziel ein Wissenszuwachs oder die Beschreibung der Andersartigkeit ist, wie es ein paar Jahre später und Jahrzehnte später der Fall war, sondern es geht vielmehr um den Zwang des Ortwechsels, der sich in der Verarbeitung der dort zu findenden Eindrücke mündet. Aufklärung: 1720 bis 1800. Eigentlich ist es unzulässig, die Aufklärung als eine Gesamtepoche zu betrachten. Zu viele Ereignisse, Strömungen und literarische Formen finden sich hier. Umso schwieriger ist es, das Reisen in der Lyrik innerhalb eines so großen Raumes zu lokalisieren. Was jedoch festzuhalten ist: Dadurch, dass Menschen versuchten, zu vernunftbegabten Wesen zu werden, bekamen sie durch die Reise in andere Länder, vor allem die Französische Revolution, die als zunächst unfassbares Ereignis ganz Europa erschütterte, eine andere Sicht auf das eigene. Gerade in Deutschland, den bestehenden Flickenteppich, der erst 100 Jahre später zur Nation werden sollte. In einer weiteren Strömung der Empfindsamkeit wurde der Fokus auf das Gefühl gelegt, freilich noch gedämpft und im Hinblick auf die freundschaftliche Zuneigung und noch nicht so brachial wie im Sturm und Drang. Aber gerade der gefühlsbetonte Blick zeigt sich auch in den Gedichten, die freilich noch von wenigen rezipiert worden sind. Ein Bruchteil der Menschen konnte überhaupt lesen, und jene, die es konnten, konsumierten nicht unbedingt das, was man heute Höhenkammliteratur nennt. Dies ändert sich erst ab dem 19. Jahrhundert, als die Verlage Gewinne witterten, die Menschen politische und literarische Zirkel bildeten und immer mehr Verlangen nach Unterhaltung und Information aufkam. Sturm und Drang, 1765 bis 1785. Wenn man so will, ist der Sturm und Drang jene Epoche, in der das Reisen explizit thematisiert wird. Sowohl der Adel reist in einer Weise, die man heutzutage als Beginn des Tourismus sehen könnte, freilich noch nicht mit dem Präfix Massen davor. Wenn man davon ausgeht, dass die Aufklärung eine Bewegung gegen die Exklusivität der Liebe zu Gott ist und ihr das rationale Abwägen entgegensetzt, dann sprengt der Sturm und Drang die Fesseln der behutsamen Empfindsamkeit mit Zorn und rohem Gefühl. Der religiöse Pantheismus, dem auch Goethe anhing, vereinigt den Glauben an einen Gott mit den Erscheinungen der Natur, deren Ganzheit die Göttlichkeit offenbart. Gerade diese Verbindung zwischen dem genialen und schöpfenden Ich und der Natur, die sich in der genauen Betrachtung, im Gefühl und in der Wahrnehmung offenbart, kann durch das Reisen in den Fokus gelangen. Hier, auf dem Feld, auf dem See, bei der Wanderung, schöpft der Autor, der sich in dieser Zeit anders als sonst sehr nah am lyrischen Ich bewegt, die Kraft für seine Lyrik. Weimarer Klassik, 1786 bis 1805. Zwei der bedeutendsten deutschen Künstler, nämlich Goethe und Schiller, haben zur Zeit der Weimarer Klassik gewirkt. Sie haben diese geprägt. Auch hier merkt man, inwiefern die Epochenzuordnung schwierig ist. Jene aufgeklärte Dichter, die zuvor noch den Sturm und Drang zugehörig waren, besonders Goethe und Schiller, entwickeln sich weiter, werden älter und hinterfragen die kunstvolle und bisweilen künstliche Spontanität des Sturm und Drang. Anstelle einer Sprengung der Form folgt ein genaues Folgen dieser. Dies schlägt sich auch in den Gedichten nieder. Allerdings ist die Klassik nicht gerade als Epoche der Lyrik bekannt, da vor allem die Anlehnung an die Antike, die hier stattfindet, in höchst kunstvoll strukturierten Dramen beschrieben werden kann. Freilich gibt es dennoch Lyrik und auch Reiselyrik. Diese ist viel stärker durch Form geprägt, als es im Sturm und Drang der Fall war. Romantik, 1795 bis 1848. Die Romantik ist eine für jene, die die Reiselyrik für das Abitur lesen, wichtige Epoche, da hier auch jener Autor zu verorten ist, der die Novelle Der goldene Topf geschrieben hat. Aus diesem Grund muss eine Besprechung der Besonderheit dieser Epoche gerade in Bezug auf die Reise deutlich länger ausfallen. An dieser Stelle nur ein skizzenhafter Impuls. Die Romantik arbeitet nicht nur zahlreiche Ideen von exotischen Orten in ihrer Literatur hinein, sondern ist besonders stark geprägt von der Sehnsucht und dem Wunsch nach Erkundung der Schönheit. Aber auch in die eigene Vorstellungskraft reisen die Autoren und mit ihnen die lyrischen Ichs. Romantik selbst meint ja das Romanhafte, das Magische und Exotische und damit die Ergründung alles dessen, was aus Sicht der Romantiker in der Epoche der Aufklärung zu kurz gekommen ist. Insofern ist die Romantik jene Epoche, die sich sehr anbietet, wenn man über das Reisen in der Lyrik sprechen oder schreiben möchte. Aus diesem Grund wird auf diesem Blog zu geeigneter Zeit noch eine genaue Besprechung der Epoche folgen. Im Podcast natürlich auch. Frührealismus 1815 bis 1848. Wenn man vom Frührealismus spricht, darf man nicht den Fehler machen, das Adjektiv realistisch, wie es heute gebraucht wird, im Kopf zu haben. Realismus bezieht sich zwar auf Wirklichkeiten, aber es geht um die Betrachtung jener politischen Wirklichkeiten, die nach dem Wiener Kongress 1815 konkrete Auswirkungen auf die Menschen hatten, gerade auf jene, die schreiben, lesen und diskutieren wollten. Grob könnte man sagen, die Kunst und die Literatur werden politisch. Der Staat versucht, dem mit Zensur beizukommen. So entsteht ein Spannungsfeld, vor dessen Hintergrund Literatur entsteht, der es nicht nur mehr um das ideale Schöne geht, sondern um das Festhalten dessen, was ist. Reisen sind in diesem Zusammenhang auch als Flucht zu sehen, vor politischer Verfolgung, vor der Armut der Autoren oder vor der Zensur. Dies spiegelt sich auch in der Lyrik dieser Zeit wider. Bürgerlicher Realismus 1850 bis 1890. Der bürgerliche Realismus hingegen legt sein Augenmerk mehr auf das private Leben der bürgerlichen Schichten. Zwar haben wir es mit einem Deutschland zu tun, in dem nach und nach und lange nach England die Industrialisierung Fuß fasst, aber diese Entwicklungen erhalten noch keinen Einzug in die Literatur. Der Realismus grenzt sich klar von zum Beispiel der Romantik und der Klassik ab, da diese idealisierend sind, was bedeutet, dass sie Situationen bzw. Gegebenheiten beschönigen und sie nicht so darstellen, wie sie in Wirklichkeit sind. Der bürgerliche oder poetische Realismus, der vor allem in Deutschland vorherrschend war, versucht ein Bild der Wirklichkeit zu vermitteln, welches höchstens leicht beschönigt. Erst beim Naturalismus wird völlig darauf verzichtet. Oft findet sich beim Realismus Regionalismus, Bezug auf die Region, oder Historismus, Bezug auf die Geschichte. Allerdings setzt sich der Autor immer mit dem Leben bzw. dem Alltag einer oder mehrerer Personen auseinander, die aus dem Bürgertum stammen. Gerade die im bürgerlichen Realismus entstandenen Balladen haben oftmals Reisen zum Thema. Das Interessante an dieser Form ist denn auch, dass ganze Geschichten erzählt und epische, lyrische und dramatische Elemente miteinander kombiniert werden. Naturalismus, 1880 bis 1900. Der Naturalismus kommt dem nahe, was wir heutzutage tatsächlich realistisch nennen, indem er das Ungeschönte, zuweilen Hässliche oder die Not und das Elend darstellt. Naturalismus allgemein bezeichnet eine Stilrichtung, bei der die Wirklichkeit ohne jegliche Ausschmückung oder subjektive Ansichten exakt abgebildet wird. Der Naturalismus gilt auch als Radikalisierung des Realismus. Wir befinden uns plötzlich nicht mehr auf dem Land. Die Natur wird durch die Beschreibung der Städte ersetzt. Es geht darum, möglichst tief in die Realitäten der Menschen zu blicken, deren Leben gezeichnet ist von den Umbrüchen der neuen Zeit. Der Naturalismus ist wiederum eine Epoche des Dramas und des Romans und deren Weiterentwicklung. Gedichte des Naturalismus, die die Reise als Fokus haben, gibt es wenige. Wenn der Leser auf solche stoßen könnte, die dann auch noch exemplarisch genutzt werden können, freut sich der Autor über Vorschläge. Expressionismus, 1910 bis 1925. Wenn der Sturm und Drang das Drama aus der Form befreit hat, befreit der Expressionismus das Bild aus dem Rahmen. Das, was zuvor noch möglichst realistisch wiedergegeben werden sollte, wird nun grauenhaft monströs und teilweise in seiner Symbolhaftigkeit unfassbar. Der Expressionismus, lateinisch expressio, Ausdruck, versucht durch ausdrucksstarke Aspekte innerliche Erlebnisse darzustellen. Der Krieg und das schwierige Leben in der Stadt finden Eingang in die Lyrik, die sie emotional bis hinein in den Wahnsinn betrachtet. Die Reise ist zwar Thema, oftmals aber in einem weniger großen Rahmen als im Sturm und Drang. Es geht nicht um Flucht, sondern um die genaue Konfrontation. Diese wird drastisch und überzeichnet wahrgegeben. Neue Sachlichkeit, 1919 bis 1932. Der italienische Futurismus und der Dadaismus spielen zwar unter Intellektuellen eine Rolle, werden aber in der Schule eher nicht behandelt. Das liegt daran, dass die Sprache nun in einer Weise aufgespalten wird, dass sie nicht mehr sinnvoll gelesen werden kann. Gegen seine solche Sprengung geht die neue Sachlichkeit vor. Sie hat eine Tendenz zur illusionslos nüchternen Darstellung von Gesellschaft, Erotik und Technik. Wie im Naturalismus zuvor sollen die Missstände beschrieben werden. Auch die Politik wird nicht außen vor gelassen. Vielmehr erscheint der Versuch, die Menschen für die Demokratie der Weimarer Republik zu begeistern, was freilich nur einen kurzen Zeitraum gelang und nur für einen kleinen Teil der Bevölkerung zutraf. Die Lyrik wird aus unserer heutigen Sicht teilweise seltsam nüchtern und bildet so einen Kontrastpunkt zu dem, was wir unter Lyrik verstehen. Ich hoffe, diese erste Folge hat dir gefallen. Folge doch einem meiner zahlreichen Social-Media-Kanäle. Auf diesem Weg kann ich sicher sein, dass die Inhalte weiterverbreitet werden können. Ansonsten kostet der Podcast ja nichts. Siehe die erste Folge. Ich hoffe, du kannst mit dem Ganzen jetzt gut lernen. Wir sehen uns bald wieder. Dein Netzlehrer Bob Blume.